Liebe Gemeinde, wir wollen fortfahren heute durch das Buch Prediger zu predigen. Wir sind in Kapitel 8 angelangt und so lade ich euch ein, Gottes Wort mit mir aufzuschlagen. Wir möchten das gesamte 8. Kapitel lesen und betrachten. Prediger, Kapitel 8. Hört das Wort des Herrn. Wer ist wie der Weise und wer versteht die Deutung der Dinge? Die Weisheit des Menschen erleuchtet sein Angesicht und der Trotz seines Angesichts wird verwandelt. Ich sage, habe Acht auf den Befehl des Königs, und zwar wegen des Eides Gottes. Übereile dich nicht, von ihm wegzugehen, lass dich nicht ein in eine böse Sache, denn er tut alles, was ihm gefällt, weil des Königs Wort eine Macht ist. Und wer will zu ihm sagen, was tust du? Wer das Gebot hält, wird nichts Böses erfahren, und das Herz eines Weisen kennt Zeit und richterliche Entscheidung. Denn für jede Sache gibt es eine Zeit und eine richterliche Entscheidung, denn das Unglück des Menschen lastet schwer auf ihm. Denn er weiß nicht, was werden wird, denn wer sollte ihm kundtun, wie es werden wird? Kein Mensch hat Macht über den Wind zurückzuhalten, und niemand hat Macht über den Tag des Todes, und keine Entlassung gibt es im Krieg, und die Gottlosigkeit wird den nicht retten, der sie verübt. Das alles habe ich gesehen und habe mein Herz auf alles tun gerichtet, das unter der Sonne geschieht, zur Zeit, wo der Mensch über den Menschen herrscht, zu seinem Unglück. Und dann habe ich Gottlose gesehen, die begraben wurden und zur Ruhe eingingen. Diejenigen aber, die recht gehandelt hatten, mussten von der heiligen Stätte wegziehen und wurden in der Stadt vergessen. Auch das ist Eitelkeit, weil das Urteil über böse Taten nicht schnell vollzogen wird. Darum ist das Herz der Menschenkinder in ihnen voll Böses zu tun, weil ein Sünder 100-mal Böses tut und doch seine Tage verlängert. Obgleich ich weiß, dass es denen, die Gott fürchten, wohlergehen wird, weil sie sich vor ihm fürchten. Aber dem Gottlosen wird es nicht wohlergehen, und er wird dem Schatten gleich seine Tage nicht verlängern, weil er sich vor Gott nicht fürchtet. Es ist eine Eitelkeit, die auf der Erde geschieht, dass es Gerechte gibt, denen es nach dem Tun der Gottlosen widerfährt, und dass es Gottlose gibt, denen es dem Tun der Gerechten widerfährt. Ich sagte, dass auch das Eitelkeit sei, und ich pries die Freude, weil es für den Menschen nichts Besseres unter der Sonne gibt, als zu essen und zu trinken und sich zu freuen. Und dies wird ihm begleiten bei seiner Mühe die Tage seines Lebens hindurch, die Gott ihm unter der Sonne gegeben hat. Amen. In der letzten Predigt aus dem Buch Prediger haben wir betrachtet, wie eine wirklich weise Person lebt. Dabei haben wir insgesamt 4 Ergebnisse oder 4 Früchte echter Weisheit gesehen. Erstens haben wir gelernt, dass ein weiser Mensch weder übermäßig selbstgerecht noch übertrieben gottlos lebt, sondern ein Leben in Gottesfurcht führt. Zweitens haben wir gesehen, dass eine weise Person sich dessen bewusst ist, dass alle Menschen Sünder sind, auch er selbst. Drittens haben wir erkannt, dass ein weiser Mensch ehrlich eingesteht, dass auch seine eigene Erkenntnis, seine eigene Weisheit Grenzen hat. Und schließlich haben wir gesehen, dass ein weiser Mensch danach strebt, zu richtigen und gerechten Urteilen zu gelangen, der die Dinge erforscht, um wirklich zu richtigen Ergebnissen zu kommen. Und im vorliegenden Kapitel führt Salomo diesen Gedankengang weiter und zeigt uns erneut, dass Weisheit ein kostbares Gut ist und dass ein weises Leben viele Vorteile mit sich bringt. Er beginnt in Vers 1 mit den Worten, wer ist wie der Weise und wer versteht die Deutung der Dinge? Die Weisheit des Menschen erleuchtet sein Angesicht und der Trotz seines Angesichts wird verwandelt. Also in diesem Vers und mit diesen rhetorischen Fragen von Salomo wird der Wert und der Nutzen einer weisen Person beschrieben. Jemand, der klug ist, und der es versteht, Dinge zu deuten, also Wahrheiten zu erklären, tiefe und schwere Dinge zu enthüllen und zu erklären, so sagt Salomo, ist begehrenswerter als jemand, der gar nichts weiß, der nicht weise ist. Und zudem, sagt Salomo, verändert die Weisheit auch das Angesicht einer Person. Also Wissen, Erkenntnis und insbesondere göttliche Weisheit verändert das Trotzige, Beschämte, mit Scham gefüllte Gesicht eines Sünders in ein leuchtendes Angesicht. So wie das Angesicht von Mose geleuchtet hat, nachdem er mit Gott geredet hat und Weisheit von ihm empfing, so wird das Angesicht eines Sünders erleuchtet, wenn Gott ihm eine göttliche, rettende Weisheit gibt. Also kurz gesagt, Eine weise Person ist unbeschreiblich kostbar. Wieso? Weil sie sowohl tiefe Dinge verständlich erklären kann in Bezug auf das Evangelium und göttliche Wahrheiten, als auch in ihrer ganzen Erscheinung, das Angesicht, das leuchtet, freundlich und gewinnend ist. Dieser Vers und diese Erklärung beschreibt uns in wenigen Worten einen echten Christen. Einen Christen, der von Gott Weisheit empfangen hat, wodurch er seine Sünde erkannte und durch den Glauben an Jesus Christus Vergebung seiner Sünden empfangen hat und somit sein gesamtes Angesicht, sein ganzes Wesen verändert wurde. Gleichzeitig empfängt dieser Christ von Gott nicht nur Weisheit zur Errettung, wodurch sein Angesicht verändert wird, sondern er empfängt auch Weisheit, um nun anderen Menschen die Deutung der Dinge zu erklären. Er empfängt nun Weisheit von Gott, die tiefen Wahrheiten des christlichen Glaubens zu deuten, zu erklären. Als Christ bist du, oder zumindest solltest du als Christ, so eine Person sein, wie sie Salomo hier in Vers 1 beschreibt. Eine weise Person, die sowohl die tiefen Dinge Gottes verständlich erklären kann, als auch in seiner ganzen Erscheinung freundliches Angesicht hat. Salomo beschreibt dann, nachdem er in diesem ersten Vers aufgezeigt hat, wie eine weise Person ist, wie ein Christ ist, in den folgenden Versen einige Bereiche des Lebens und wie man als eine weise Person, wie man als Christ in diesen Bereichen umzugehen hat und zu leben hat. In den Versen 2-9 geht es um den Bereich der Regierung und den Umgang mit Autorität. In den Versen 10-13 spricht Salomo dann über den Bereich der Ungerechtigkeit und wie wir als Christen mit Ungerechtigkeit umzugehen haben. Und dann in den Versen 14-15 zeigt er schließlich, wie wir mit den guten Dingen und dem Genuss des Lebens umgehen sollen. Und ich würde sagen, diese drei Bereiche bringen oft große Herausforderungen für einen Christen mit sich, oder? Diese Bereiche werfen oft folgende Fragen auf. Wie habe ich mich als Christ gegenüber der Regierung und gegenüber Autoritätspersonen zu verhalten? Wie soll ich als Christ damit umgehen, wenn ich Ungerechtigkeit sehe, die ungestraft bleibt? Wie soll ich als Christ mit den guten Dingen des Lebens umgehen? Darf ich sie genießen oder muss ich asketisch leben? Kurz heruntergebrochen stellt sich für uns die Frage, wie sollen wir als Christen in einer gefallenen Welt leben? Wie sollen wir als Christen in einer gefallenen Welt leben? Und Gott will dir und mir heute Weisheit schenken, die das Angesicht erleuchtet. Weisheit schenken, damit wir die Dinge deuten können, von denen Salomo hier spricht, um zu lernen, wie wir als Christen in einer gefallenen Welt und insbesondere in diesen drei Bereichen zu leben haben. Und ausgehend von diesem Text möchte ich auf drei Punkte eingehen, die diese Fragen in gewisser Weise beantworten sollen. Erstens, gehorche deiner Regierung als weise Person. Zweitens, fürchte deinen Gott als weise Person. Und drittens, erfreue dich an dem Guten als weise Person. Lass uns diese drei Punkte betrachten, damit wir dadurch lernen, wirklich eine weise Person zu werden. Christen, deren Angesicht leuchtet und die es zu verstehen wissen, gottesfürchtig, heilig und weise inmitten einer gottlosen und verkehrten Welt zu leben. Kommen wir zum ersten Punkt. Gehorche deiner Regierung. Die Verse 2-9. In diesen Versen geht Salomo auf den Umgang bzw. auf unser Verhalten gegenüber dem König, gegenüber unserer Regierung ein. Hier bekommen wir also eine Lehrstunde darüber, wie wir uns gegenüber jeder Form von Regierung oder Autoritätsperson zu verhalten haben. In Vers 2 tätigt Salomo, wie gewohnt, erstmal eine Aussage, und baut dann den Rest dieses Abschnittes auf diese Aussage auf. Dort heißt es, ich sage, habe Acht auf den Befehl des Königs und zwar wegen des Eides Gottes. Salomo fordert uns an dieser Stelle dazu auf, wozu uns die Bibel allgemein an mehreren Stellen auffordert, nämlich dem König, unserer Regierung, der wir unterstellt sind, zu gehorchen. Und Salomo begründet diese Aufforderung dann mit den Worten, und zwar wegen des Eides Gottes. Wie ist diese Begründung zu verstehen? Nun, Salomo spricht hier in erster Linie zum Volk Gottes Und er sagt hier in gewisser Weise zum Volk Gottes, ihr seid Gottes Volk und ihr habt euch verpflichtet, Gott zu gehorchen. Und weil ihr ihm diesen Eid gegeben habt, Gott zu gehorchen, und weil Gott den König eingesetzt hat, müsst ihr euch dem König unterordnen, weil ihr eben Gott dieses Versprechen gegeben habt. Diesen Gedanken finden wir auch im Neuen Testament, wo Petrus an Christen schreibt, unterwerft euch jeder menschlichen Einrichtung um des Herrn willen, es sei dem König als Oberherrn oder den Statthaltern als denen, die von ihm gesandt werden, zur Bestrafung der Übeltäter, aber zum Lob derer, die Gutes tun. 1. Petrus Kapitel 2, die Verse 13 bis 14. Gott will, dass wir uns für ihn, also um des Herrn willen, um des Eides Gottes willen, jeder menschlichen Einrichtung unterwerfen und gehorchen. Also wir sind uns einig, dass diese Aufforderung dann aufgehoben wird, wenn die Regierung uns auffordert, sündhafte Dinge zu tun, wo wir aufgefordert werden, gegen Gott und sein Gesetz zu handeln. Dann ist diese Aufforderung natürlich aufgehoben, weil wir sollen Gott mehr gehorchen als den Menschen. So wie Daniel und seine Freunde sich dem Befehl von Nebukadnezar widersetzt haben, als er sie aufgefordert hat, sich vor der Statue niederzuwerfen, so sollten auch wir uns jeder Aufforderung widersetzen, wo wir zur Sünde und zum Götzendienst aufgefordert werden. Aber generell gilt diese Aufforderung, dass wir uns dem König, dass wir uns unserer Regierung, egal ob sie gottesfürchtig oder gottlos ist, unterwerfen und gehorchen. Das ist ein wichtiger Punkt, weil Gott hat sie eingesetzt. In den nächsten Versen nennt Salomo uns dann einige Gründe, wieso wir auf den Befehl des Königs hören sollen. Das heißt dann ab Vers 3, übereile dich nicht, von ihm wegzugehen. Lass dich nicht ein in eine böse Sache, denn er, der König, tut alles, was ihm gefällt, weil des Königs Wort eine Macht ist. Und wer will zu ihm sagen, was tust du? Ich denke, hier ist in erster Linie von einer Person die Rede, die wirklich im Dienst, unmittelbaren Dienst des Königs steht. Also jemand, der im Dienst des Königs steht, sagt Salomo, sollte seinen Dienst nicht verweigern. Er sollte nicht schnell von dem König weggehen, sondern treu seinen Dienst und seine Ausgabe ausführen. Gleichzeitig sollte man sich auf nichts Böses einlassen, um dem König oder seiner Regierung zu schaden, sagt Salomo. Und der Grund, wieso man seinem König treu dienen sollte, wieso man nicht schnell von ihm weggehen sollte, wieso man sich in keine böse Sache, keinen Putschversuch gegen seinen König oder seine Regierung einlassen sollte, der liegt darin, dass der König tut, was er will und dass die Worte des Königs seine Macht sind. Mit anderen Worten, der König hat Autorität, der König hat Macht, er hat Macht zu tun, was er will. Und wenn du dich in eine böse Sache einlässt und wenn du deinen Dienst nicht treu tust, dann wird es Konsequenzen mit sich ziehen. Nun, der König, und das wissen wir, hat seine Autorität sich nicht selbst gegeben, sondern jede Autoritätsperson ist von Gott eingesetzt worden. Und deswegen wird auch jede Regierung und jeder König Rechenschaft ablegen müssen eines Tages vor Gott. Deine Aufgabe ist es nicht, deinen König in irgendeiner Weise zurechtzuweisen oder einen Putsch gegen deinen König zu planen, um ihn zu fällen, weil er gottlos ist. Nein, deine Aufgabe ist es, deinen König Gott zu überlassen. Gott wird ihn zur Rechenschaft ziehen. Deine Aufgabe ist es, sofern dies gegeben ist, dich deinem König zu unterordnen. Nun, ein Beispiel. Ich weiß, dass die Meinungen hier auseinandergehen, aber ich persönlich glaube, dass Dietrich Bonhoeffer in diesem Fall gegen Gottes Wort gehandelt hat. Auch wenn es eine gottlose Regierung war, unter der er gelebt hat, hat er sich in eine böse Sache eingelassen und er hat einen Mordanschlag gegen seinen König, gegen Adolf Hitler, geplant und initiiert. Bonhoeffer wurde dafür hingerichtet. Gott selbst hat etwas später dafür gesorgt, dass diese gottlose Regierung gefallen ist. Sehen wir? Ich persönlich, ich habe seine Biografie gelesen und ich schätze ihn sehr, aber in diesem Punkt stimme ich nicht mit ihm überein. Ich glaube, er hat hier nicht recht gehandelt. Wir sollten uns nicht in eine böse Sache verstricken lassen gegen unseren König, weil er hat Macht und er hat Autorität von Gott bekommen. Und wenn er diese Autorität missbraucht, wird Gott ihn zur Rechenschaft ziehen, nicht wir. Eine weise Person, laut den Worten von Salomo, vertraut also darauf, dass Gott die Regierung, in der er ist, eingesetzt hat und dass Gott diese Regierung zu seiner Zeit zur Verantwortung ziehen wird. Eine weise Person fügt sich und ist treu in seinem Land. Genau auf diesen Gedanken geht Salomo in Vers 5 dann ein. Wer das Gebot hält, wird nichts Böses erfahren, und das Herz eines Weisen kennt Zeit und richterliche Entscheidung. Also wer das Gebot, das Gesetz des Königs hält, dem wird nichts Böses widerfahren. Ist logisch, wenn wir uns treu und fleißig an jedes kleine Gesetz halten, bekommen wir keinen Strafzettel, dann bekommen wir keine Anzeige und so weiter und so fort. Aber wenn wir die Gebote des Königs übertreten, dann wird uns etwas Böses widerfahren. Ein weiser Mensch weiß, dass Gott die Regierung eingesetzt hat, um das Gute zu belohnen und das Böse zu bestrafen, laut Römer Kapitel 13, Vers 3 bis 4. Aus diesem Grund sollten wir als Christen uns strikt an die Gesetze unseres Landes halten. Sofern wir, wie gesagt, nicht zur Sünde aufgefordert werden. Als deutscher Staatsbürger bist du verpflichtet, dich den Worten und Gesetzen deiner Regierung zu unterwerfen. Du bist ebenso verpflichtet, ein treuer Bürger, ein treuer Diener deiner Regierung zu sein, indem du treu deine Steuern zahlst und andere bürgerliche Pflichten ausübst. Ebenso bist du verpflichtet, dich als Bürger weder durch schlechtes Gerede noch durch irgendeine andere böse Sache gegen deine Regierung aufzulehnen und zu sündigen. Verstrick dich nicht in eine böse Sache gegen deinen König, auch nicht mit deinem Gerede. Gleichzeitig leugnet Salomo nicht, dass es auch Entscheidungen des Königs gibt, wodurch die Bevölkerung belastet und bedrückt wird. Darauf geht er in den Versen 6 bis 7 ein. Salomo ist sehr ausgeglichen. Salomo hat alles genau untersucht. Er sagt dort in diesen Versen, denn für jede Sache gibt es eine Zeit und eine richterliche Entscheidung, denn das Unglück des Menschen lastet schwer auf ihm, denn er weiß nicht, was werden wird, denn wer sollte ihm kundtun, wie es werden wird? Ich denke, Salomo sagt mit diesen Worten, es gibt Zeiten und es gibt richterliche Entscheidungen von der Regierung, wodurch das Unglück schwer auf dem Menschen lastet. Die Zeit des Nationalsozialismus und die richterlichen Entscheidungen der Nationalsozialisten führten dazu, dass das Unglück schwer auf der Nation und auf dem gesamten Erdball lastete. Die Corona-Zeit und die richterlichen Entscheidungen damals, sie brachten viel Unglück über die Menschen und das Unglück lastete schwer auf den Menschen. Auch unsere heutige Zeit und die richterlichen Entscheidungen unserer Regierung in Bezug auf Gender, Geschlecht, Abtreibung und Sonstiges, sie bringen viel Unglück über den Menschen. Doch Salomo sagt uns hier, dass ein weiser Mensch versteht, dass es nicht in seiner Hand liegt, diese Zeiten und richterlichen Entscheidungen zu verändern. Auf diese Ohnmacht des Menschen, dass er mehr oder weniger akzeptieren muss, dass es Zeiten und richterliche Entscheidungen der Regierung gibt, wodurch das Unglück schwer auf den Menschen lastet. Wir können nichts daran ändern. Seht ihr, was er in Vers 8 sagt? Er gibt uns ein Beispiel über die Ohnmacht des Menschen. Kein Mensch hat Macht über den Wind zurückzuhalten, und niemand hat Macht über den Tag des Todes, und keine Entlassung gibt es im Krieg, und die Gottlosigkeit wird den nicht retten, der sie verübt. In diesem Vers beschreibt Salomo anhand von 4 Beispielen die Ohnmacht des Menschen. Und dass er weder Zeiten noch richterliche Entscheidungen verändern oder beeinflussen kann. Das erste Beispiel ist der Wind. Keiner von uns hat Macht, den Wind aufzuhalten oder die Richtung des Windes zu verändern. Keiner von uns. Das zweite Beispiel ist der Tag des Todes. Keiner von uns kann entscheiden, wann er stirbt oder wann andere sterben. Der Tag des Todes liegt in der Hand des Herrn. Ein drittes Beispiel ist ein Soldat im Krieg. Ein Soldat im Krieg hat keine Macht, selbst zu entscheiden, wann er entlassen wird. Wenn du an der Front bist, kannst du nicht sagen, oh, mir wird's zu wild, ich geh mal. Der König sagt, du bleibst, dann bleibst du. Und ein viertes Beispiel ist, dass ein Sünder sich durch seine Sünden nicht retten kann. Das sind 4 Beispiele, die Salomo nennt, und damit will er deutlich machen, genauso wenig wie der Mensch Macht über die Natur, den Tod, Krieg und die Erlösung hat, hat der Mensch absolut keine Macht, die Gegenwart oder die Zukunft zu verändern oder zu beeinflussen. Daher muss er sich den Dingen und Entscheidungen seiner Regierung fügen und sie akzeptieren. Geschwister, an dieser Stelle ist es mir wichtig zu sagen, die Bibel verbietet uns nicht, an keiner Stelle gegen Abtreibung zu kämpfen und sie verbietet uns auch nicht, gegen Gender oder sonstige Gottlosigkeiten auszusprechen. Das ist wichtig, okay? Im Gegenteil, wir werden aufgefordert, das Böse beim Namen zu nennen. Wir werden auch aufgefordert, in gewisser Weise auch Initiativen zu ergreifen, um das Böse zu bekämpfen. Und gleichzeitig lehrt uns die Schrift aber hier, dass wir uns nicht boshaft gegen unsere Regierung auflehnen und uns in keine böse Sache einlassen sollen, wodurch wir sündigen und den Zorn des Königs auf uns laden. Ja, ich kann eine Predigt gegen Abtreibung halten und ja, ich kann mich vor eine Abtreibungsklinik stellen und den Frauen, die dorthin gehen, um ihre Kinder zu töten, anzuflehen und sie das Evangelium aufzuzeigen und ich kann mit ihnen ringen und das ist gut, wenn wir dies tun. Aber wenn wir beginnen, einen Putsch gegen unsere Regierung durchzuführen und Gewalt anzuwenden, sind wir keine Christen mehr. Und davor warnt uns Salomo. Wir haben keine Macht. Wenn die Regierung entschieden hat, dann hat sie entschieden. Und das gilt es zu akzeptieren. Und dann endet Salomo in Vers 9 diesen Gedankenabschnitt mit den Worten: Das alles habe ich gesehen und habe mein Herz auf alles Tun gerichtet, das unter der Sonne geschieht, zur Zeit, wo der Mensch über den Menschen herrscht, zu seinem Unglück. Wie leben wir also als Christen inmitten einer gottlosen Welt? Wie leben wir als Christen in Bezug auf Regierung und Autoritätspersonen? Wie leben wir als Christen unter einer guten Regierung? Wie leben wir als Christen unter einer bösen Regierung? In dem Bewusstsein, dass Gott jede Autoritätsperson eingesetzt hat und in dem Wissen, dass wir weder Zeiten noch Entscheidungen beeinflussen können, gehorchen und fügen wir uns jeder menschlichen Einrichtung, sofern sie uns nicht zur Sünde auffordert. Das ist, wie wir uns als Christen, wie wir uns als weise Personen in einem gottlosen Land oder generell unter einer Regierung zu verhalten haben. Und ich denke, die Zeit reicht nicht aus, aber diesen Gedanken, den Salomo uns hier mitgeben will, den können wir anwenden auf sämtliche Autoritätspersonen. Die Kinder gegenüber ihren Eltern, die Erwachsenen gegenüber ihren Vorgesetzten. Und insbesondere, und darauf möchte ich ganz kurz eingehen und dann diesen Punkt schließen, finden wir hier eine wunderbare Anwendung auf den König der Könige, unseren Herrn Jesus Christus, der zu Rechten Gottes auf seinem Thron sitzt, den Gott eingesetzt hat als König der ganzen Welt. Was sagt Salomo uns in Vers 2? Habe Acht auf den Befehl des Königs, und zwar wegen des Eides Gottes. Habe Acht auf das Wort deines Königs Jesus Christus. Er ist eingesetzt worden. Er hat Autorität. Er herrscht souverän über die ganze Erde. Habe Acht auf sein Wort. Wenn du heute hier sitzt und du bist noch nicht versöhnt und du lebst noch in deiner Sünde, getrennt von Gott unter seinem Zorn, gilt dir der Befehl des Königs, tu Buße. Tu Buße. Von deinen Sünden, kehr um, von deinen Sünden. Du rebellierst gegen deinen König, du verstrickst dich in eine böse Sache gegen deinen König, du lehnst dich auf gegen deinen König. Weißt du nicht, dass er Macht hat, dich in die Hölle zu schmeißen? Weißt du nicht, dass sein Wort Macht hat, mit dir zu tun, was er will? Zögere deine Erlösung nicht hinaus, sondern komm heute zu ihm, gehorche heute dem Wort des Königs und glaube an Jesus Christus und du wirst gerettet werden. Und wir, die wir bereits diesen Schritt gehen durften, durch Gottes Gnade und ihm gehorsam sein durften, auch uns gilt diese Aufforderung. Gehorche den Worten des Königs. Das hier ist das Wort unseres Königs. Von 1. Mose Kapitel 1 bis Offenbarung Kapitel 22 ist das Wort des Königs an dich. Gehorche jedem einzelnen Wort. Jedem Buchstaben, jedem Punkt in diesem Wort. Und lehn dich nicht auf. Selbst wenn du Dinge nicht verstehen kannst, selbst wenn du Dinge nicht akzeptieren willst, lehn dich nicht auf gegen deinen König. Er hat Macht zu tun, was er will. Er ist souverän. Wir haben nicht mal Macht, den Wind zu beugen. Wir haben keine Macht über unseren Tod. Wir haben überhaupt gar nichts in unserer Hand. Ich kann heute Abend sterben. Ich beuge mich meinem König. Gehorsam, und ich gehe nicht weg von ihm, sondern ich tue, was er mir in seinem Wort befiehlt. Und dann bin ich ein treuer Bürger in seinem Reich. Und weitere geistliche Anwendungen könnt ihr euch selber herausziehen, wenn ihr heute Abend vielleicht nochmal diese Stelle liest. Das ist also der erste Punkt, wie wir als Christen, wie wir als weise Personen inmitten einer, unter einer Regierung und Autoritätsperson zu leben haben. Aber Salomo geht weiter. Geht in den Versen 10 bis 13 auf einen weiteren Punkt ein, den wir erleben, und zwar Ungerechtigkeit in der Welt, die nicht gestraft wird. Wie sollen wir damit umgehen als Christen, als weise Personen? Das ist der zweite Punkt, fürchte deinen Gott. Fürchte deinen Gott. In diesen Versen spricht Salomo über die Ungerechtigkeit und dass es scheinbar keine Vergeltung, keine Bestrafung für diejenigen gibt, die das Böse tun. Salomo beobachtet das gottlose Treiben der Menschen. Er beobachtet, dass Sünder ungestraft und Gerechte bestraft werden. Sünder, die Böses tun, kommen nicht vor Gericht, sie kommen durch mit ihrer bösen Sache. Aber Gerechte, die das Gute tun, die werden irgendwie schlecht behandelt. Er analysiert, wieso es diese scheinbare Ungerechtigkeit auf der Erde gibt. Und während er dies analysiert, kommt Salomo dann zu dem Ergebnis, zu diesem weisen Ergebnis, dass es den Gottesfürchtigen am Ende dennoch besser gehen wird als den Gottlosen. Wie gewohnt spricht Salomo in Vers 10 zunächst eine Aussage auf, auf dem er dann den Rest seiner Argumentation aufbauen will. Er sagt dort, und dann habe ich Gottlose gesehen, die begraben wurden und zur Ruhe eingingen. Diejenigen aber, die recht gehandelt hatten, mussten von der heiligen Stätte wegziehen und wurden in der Stadt vergessen. Auch das ist Eitelkeit. Salomo beobachtet hier zwei Dinge. Zum einen gottlose Menschen, die gestorben sind. Und dann werden diese gottlosen Menschen begraben, sie bekommen ein schönes Begräbnis, sie kommen scheinbar zur Ruhe und haben in gewisser Weise Ehre erhalten. Und auf der anderen Seite beobachtet Salomo dann, wie gerechte Menschen, die das Gute getan haben, aus ihrer Stadt vertrieben werden und kein gutes Andenken bekommen. Er beobachtet gottlose Menschen, die eigentlich ein schlechtes Andenken bekommen sollten, aber sie bekommen ein gutes Andenken nach ihrem Tod. Und dann beobachtet er die guten Menschen, die eigentlich gutes Andenken bekommen sollten, wie sie ein schlechtes Andenken bekommen. Was ist da los? Und ich glaube, jeder von uns fühlt, was Salomo fühlt. Was ist da los? So viel Böses, was da draußen passiert, so viel Gottloses und so wenig Konsequenzen für diese Gottlosen. Nein, im Gegenteil, sie werden gefeiert für ihre boshaften Taten. Und dann sind da Menschen, die das Gute tun, und sie werden verfolgt, von ihren Familien zerrissen, ins Gefängnis geworfen, gefoltert und getötet. Das ist eine verkehrte Welt, in der wir leben. Der Verbrecher Barabbas wurde aus dem Gefängnis freigelassen. Und der sündlose Mensch, Jesus Christus, wurde gebunden und aus der Stadt hinausgeführt. Das ist, was Salomo hier sagt. Er sieht die Guten, die die Stadt verlassen müssen. Christus musste die Stadt verlassen und musste außerhalb des Lagers leiden, währenddem ein Mörder freigelassen worden ist. Das ist die Welt, in der wir leben. Salomo beobachtet also, dass die Menschen die Sünde, das Böse und die Gottlosigkeit mehr lieben als das Gute. Das ist die Beobachtung von Salomo. Die Menschen lieben die Bosheit, die Sündhaftigkeit, die Dunkelheit mehr als das Gute und als das Licht. Und solch ein Verhalten offenbart, wie tief die Sünde in dem Menschen ist, wie tief die Sünde den Menschen durchdrungen hat und wie groß das Gericht Gottes über der Welt ist. Denn Jesus selbst sagt dies mit folgenden Worten. Dies aber ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Johannes Kapitel 3, Vers 19. Da kommt das Licht Gottes in der Person von Jesus Christus in diese Welt. Und dieses Licht Gottes sollte alle Menschen erleuchten und sie sollten hier sehen, Gott kommt uns nah. Endlich ist jemand da, der uns vergeben will, der uns vergeben kann. Wir kommen zu ihm. Nein, nein, sie laufen und fliehen weg vor ihm. Wieso? Weil ihre Werke böse waren. Das ist der Mensch. Das ist der Mensch. Das ist die völlige Verdorbenheit des Menschen. Sie kommen nicht zu dem Licht, damit ihre bösen Werke nicht offenbart werden. Vielmehr lieben sie das Böse und hassen sie das Gute. Zudem erklärt Salomo dann, welches Ausmaß es annimmt, wenn man die Sünde und das Böse liebt und nicht straft. Es heißt in Vers 11, weil das Urteil über böse Taten nicht schnell vollzogen wird, darum ist das Herz der Menschenkinder in ihnen voll Böses zu tun. Also wir können sagen, dort wo es Konsequenzen für böse Taten gibt, dort wird das Böse zurückgedrängt, aber dort wo das Böse geduldet und nicht gestraft wird, dort wird sich das Böse ausbreiten wie eine Seuche. Dort wo eine Regierung das Böse konsequent bestraft, wird das Böse eingedämmt, aber dort wo eine Regierung das Böse duldet und fördert, werden die Menschen indirekt dazu ermutigt, Böses zu tun und zuzunehmen in ihrer Boshaftigkeit. Sehen wir dieses Prinzip nicht direkt vor unseren Augen in unserem Land? Kriminaldelikte, Straftaten, Körperverletzungen, Morde, Vergewaltigungen und unzählige andere Bosheiten, sie nehmen rapide zu in unserem Land. Woran liegt das? Gottes Wort gibt uns hier eine Antwort. Der Grund liegt darin, dass das Urteil über böse Taten nicht schnell vollzogen wird. Dadurch ist das Herz des Menschen voll, Böses zu tun. Ja, mein Kollege hat dies und jenes getan, er wurde nicht erfasst. Mache ich auch. Ah, der wurde zwar gefasst, aber das Gerichtsurteil hat so eine milde Strafe ausgesprochen. Kein Problem, kann ich auch machen. Weil das Urteil über böse Taten so langsam vollzogen wird, ist auch in unserem Land das Herz der Menschenkinder voll Böses zu tun. Nun, Geschwister, das Tröstliche an dieser Stelle, zumindest für mich persönlich, war bei der Vorbereitung, dass es nichts Neues unter der Sonne gibt. Schon vor vielen tausenden Jahren hat Salomo diese Beobachtung gemacht. Also kommt nicht mit dieser Aussage, ja, die Zeiten, der wir leben, ist so böse. Es war schon damals so. Das ist die Grundhaltung, das ist die Konsequenz seit dem Sündenfall. Und diese Tatsache beklagt Salomo dann nochmal in Vers 12a, wo er sagt, weil ein Sünder 100-mal Böses tut und doch seine Tage verlängert. Nun, Geschwister, bei der Vorbereitung kam mir der Gedanke, es ist eine Sache zu sehen, wenn die irdische Regierung Straftäter und Sünder nicht sofort bestraft und dadurch die Sündhaftigkeit und die Bosheit zunimmt in unserem Land. Es ist aber eine weitaus andere Sache und in meinen Augen etwas verwirrender, wenn wir beobachten, dass nicht nur das irdische Gericht langsam ist zu strafen, sondern scheinbar auch das göttliche Gericht langsam ist zu strafen. Wenn die Sünder da draußen die ganze Zeit davonkommen mit ihrer Boshaftigkeit und Gott sie auch nicht straft, natürlich nimmt dann die Boshaftigkeit überhand. Natürlich nimmt dann die Sünde immer mehr zu. Fragen wir uns dies nicht manchmal? Wieso greift Gott nicht ein? Wieso lässt Gott die Sünder und die bösen Menschen, Mörder, Vergewaltiger immer wieder ungestraft davon? Natürlich nimmt dann die Sünde und die Boshaftigkeit immer mehr zu. Nun, ich denke, hier sehen wir das größte göttliche Gericht, das über ein Land oder über einen Mensch verhängen kann. Wenn er die Menschen sich selbst überlässt, wenn er die Menschen in ihrer Sünde und in ihren bösen Taten dahingibt. Denn wenn Gott Menschen und Nationen sich selbst überlässt, ist dies kein Zeichen dafür, dass Gott sie ungestraft davonkommen lässt. Vielmehr ist dies ein Zeichen des Gerichtes Gottes, der die Menschen dahingegeben hat in ihrer Boshaftigkeit, um ihnen ein noch weitaus größeres Gericht am Ende der Tage zu geben. Nun beobachtet Salomo diese erschreckende Tatsache, dass die Sünde überhand nimmt, weil die Sünder nicht bestraft werden. Doch wie sollen wir als Christen, wie sollst du und ich, wie sollen wir als weise Personen mit dieser Ungerechtigkeit umgehen, die wir auch in unserem Land sehen und beobachten? Und darauf gibt Salomo uns nun diese weise und wunderbare Antwort ab Vers 12b bis 13. Obgleich ich weiß, dass es denen, die Gott fürchten, wohlergehen wird, weil sie sich vor ihm fürchten. Aber dem Gottlosen wird es nicht wohler gehen. Und er wird dem Schatten gleich seine Tage nicht verlängern, weil er sich vor Gott nicht fürchtet. Salomo reflektiert also nicht nur, wieso die Gottlosen in ihrer Gottlosigkeit zunehmen. Er reflektiert auch, was das Ende eines Sünders und das Ende eines Gerechten sein wird. Und dabei kommt Salomo zu dem Ergebnis, dass es denen am Ende, die Gott fürchten, wohl ergehen wird. Und denen, die Gott nicht fürchten, wird es am Ende nicht wohl ergehen. Im Gegenteil, der Gottlose wird, laut Salomo, dem Schatten gleich sein. Das ist ein Bild für die Kürze des Lebens. Salomo hat bereits in Prediger Kapitel 6, Vers 12 Folgendes gesagt. Denn wer weiß, was dem Menschen gut ist im Leben? Die Zahl der Tage seines alten Lebens, die er wie ein Schatten verbringt. Auch Hiob beschreibt die Kürze des Lebens mit einem Schatten, wenn er sagt, wie eine Blume kommt er, der Mensch, hervor und verwelkt, und er flieht wie der Schatten und hat keinen Bestand. Hiob Kapitel 14, Vers 2. Wenn Salomo in unserem Text davon spricht, dass der Gottlose sein wird wie ein Schatten, dann spricht er davon, dass sein gottloses Treiben auf dieser Erde in gewisser Weise nur einen Augenblick währt. Selbst wenn er lange lebt und viele Gottlosigkeiten verübt, sein Leben ist nur wie ein Schatten und danach kommen die Konsequenzen für sein sündhaftes Leben. Wenn er auf dieser Erde keine Konsequenzen davon getragen hat, sie werden kommen. Sein Leben ist wie ein Schatten und dann macht er seine Augen auf vor einem heiligen und gerechten Gott, der ihn richten und strafen wird. Denn es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Hebräer Kapitel 9, Vers 27, Dankeschön. Dem Gottlosen wird es nicht wohler gehen. Geschwister, liebe Brüder und liebe Schwestern, liebe Freunde, als weise Personen und als Christen, was sollen wir tun, wenn wir das gottlose Treiben beobachten, wenn wir die Ungerechtigkeit beobachten, wenn wir scheinbar sehen, dass gottlose Menschen ungestraft davonkommen? Sollen wir uns aufregen? Sollen wir uns die ganze Zeit nur beschweren darüber? Was sollen wir tun? Nein. Wir sollen uns besinnen und auf das Ende schauen. Das Ende wird kommen und Gott wird richten. Wir sollen vielmehr auf uns schauen, dass wir Gott fürchten. Denn denen, die Gott fürchten, sagt Salomo, wird es wohl ergehen, und zwar in Bezug auf den Tag des Gerichts. Wenn wir durch Gottes Gnade Weisheit empfangen haben, Gott zu fürchten, in einer Weise, dass wir wirklich auch Vergebung der Sünden empfangen haben durch den Glauben an Jesus Christus und eine christliche, gesunde Gottesfurcht in uns wohnt, dann brauchen wir uns nicht zu fürchten vor dem Tag des Gerichts. Dann wird es uns wohl ergehen. Auch jetzt schon auf dieser Erde wird Gott uns segnen, aber auch dann wird es uns wohl ergehen. Nun, aber wir können nicht leugnen, dass wir in dieser Welt leben und dass es uns manchmal aufregt, wenn wir beobachten, was dort passiert und wie sie davonkommen. Und manchmal geht es uns so wie Asaf, der Psalmist. Er hat das Gleiche getan wie Salomo. Er hat die Gottlosigkeit beobachtet und er hat gesehen, dass die Gottlosen florieren und aufgehen wie ein Hefezopf und die haben gar keine Schwierigkeiten. Alles ist gut bei den Gottlosen. Und er bekam Zweifel und er fing an zu straucheln. Asaf sagt im Psalm 73, die Verse 2 bis 3, ich aber, wenig fehlte, so wären meine Füße abgewichen um nichts, wären meine Schritte ausgeglitten, denn ich beneidete die Übermütigen, als ich das Wohlergehen der Gottlosen sah. Ich plag mich ab, ich versuche Sünde zu töten, ich falle immer wieder, ich versuche gottesfürchtig und gerecht zu leben und mir geht es eigentlich voll schlecht und dann sehe ich die Gottlosen da draußen, wie sie sich betrinken und wie sie sich vollfressen und wie es ihnen gut geht und wie sie gelingen haben und ich beneidete sie und wenig fehlte, bis ich gefallen bin. Geht's dir so? Mir schon manchmal, wenn ich euch ehrlich bin. Was hat die Perspektive von Salomo geändert? Was hat die Perspektive von Asaf geändert? Psalm 73, die Verse 16 bis 17. Da dachte ich nach, um dies zu begreifen. Eine mühevolle Arbeit war es in meinen Augen, bis ich hineinging in die Heiligtümer Gottes und jener Ende gewahrte. Zwei Dinge haben seine Perspektive geändert. Er ging in das Heiligtum. Für uns bedeutet es, wir gehen ins Gebet. Und das Zweite war, er hat ihr Ende besehen. Das heißt, im Gebet offenbart Gott uns das Ende der Gottlosen und das Ende der Gerechten. Ja, kämpfe den Kampf der Sünde, kämpfe den Kampf der Gerechtigkeit, kämpfe um Heiligung und lebe für Gott, was auch immer es dich kostet. Dein Ende wird weitaus besser sein als das Ende derer, die jetzt das Gute in diesem Leben empfangen haben. Das ist, wie ein weiser Mensch mit der scheinbaren Ungerechtigkeit da draußen umzugehen hat. So sollten wir als Christen mit der Ungerechtigkeit umgehen. Uns nicht aufregen, sie nicht beneiden, nicht straucheln, nicht fallen, sondern auf das Ende schauen. Diesen Punkt möchte ich schließen, indem ich euch einen etwas längeren Abschnitt aus Römer Kapitel 2 vorlese, wo genau diese beiden Perspektiven aufgezeigt werden. Wenn ihr wollt, könnt ihr aufschlagen, Römer Kapitel 2. Dort zeigt Paulus uns auf, was das Ende der Gottesfürchtigen sein wird und was das Ende der Gottlosen sein wird. Und diese Perspektive sollte jeden von uns in diesem Raum dazu ermutigen, das Ende der Gottesfürchtigen anzustreben. Dort sagt Paulus in Römer Kapitel 2 ab Vers 5 bis Vers 11. Nach deinem Starrsinn und deinem unbußfertigen Herzen aber häufst du dir selbst Zorn auf am Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes, der jedem vergelten wird nach seinen Werken, denen, die mit Ausharren in gutem Werk Herrlichkeit und Ehre und Unvergänglichkeit suchen, ewiges Leben. Denen aber, die streitsüchtig und der Wahrheit ungehorsam sind, der Ungerechtigkeit aber gehorsam, Zorn und Grimm, Drangsal und Angst über jede Seele eines Menschen, der das Böse vollbringt, sowohl des Juden zuerst als auch des Griechen, Herrlichkeit aber und Ehre und Frieden jedem, der das Gute wirkt, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen, denn es ist kein Ansehen der Person bei Gott. Das solltest du beständig vor Augen haben, wenn du die Gottlosigkeit siehst. Drangsal und Angst jeder Seele, die das Böse verübt, Furcht und Zittern, Horror und Albträume jeder Seele, die das Böse verübt. Der schlimmste Albtraum und die größten Qualen auf dieser Erde sind nichts im Vergleich zu den Höllenqualen, die die Sünder erleiden werden in der Hölle. Und das größte und herrlichste und schmackhafteste und schönste auf dieser Erde wird ihm nichts vergehen im Vergleich zu der Herrlichkeit, die auf die wartet, die jetzt schon das Gute vollbringen. Welche Seite wählst du? Das ist Gottes Wort. Schau nicht so sehr auf die Gottlosigkeit. Schau nicht so sehr auf die Ungerechtigkeit. Schau auf dich. Hier geht es um dich. Lebst du gottesfürchtig, dann wird es dir wohl gehen. Strebe danach, Gott zu fürchten. Der beste Weg, in der Furcht Gottes zuzunehmen, besteht darin, Gott zu erkennen. Je mehr du das Wesen Gottes, seine Herrlichkeiten, seine Eigenschaften, seine Größe und seine Majestät in allen Facetten, die Gott uns in seinem Wort offenbart, kennenlernst, studierst und dich damit beschäftigt, umso mehr wird das Bild von Gott größer und herrlicher. Dadurch wird deine Gottesfurcht zunehmen, ganz automatisch. Und dadurch nimmt die Gottesfurcht zu, wodurch wiederum dein Verhalten beeinflusst und verändert wird, sodass du penibel auf die Worte des Königs achtest und dich in keine böse Sache gegen den König einlässt. Sehen wir, was Gottesfurcht mit uns tut. Sie bewahrt uns vor dem Bösen und sie wird dafür sorgen, dass wir es wohl haben werden. Gottesfurcht ist in gewisser Weise wie ein Schutzmechanismus, das uns bewahrt vor allem Bösen. Die Aufforderung für dich ist ganz einfach. Lies deine Bibel nicht nur, sondern studiere deine Bibel und suche Gott darin. Suche seine Eigenschaften. Suche seinen Namen, suche seine Werke, suche seine Herrlichkeiten. Und je mehr du dies tust und betest, Herr, öffne mir die Augen für die Wunder in deinem Gesetz, umso mehr wirst du zunehmen in der Gottesfurcht. Nun durften wir zwei Dinge lernen. Wie sollen wir als weise Personen, als Christen gegenüber unserer Regierung leben? Wie sollen wir als weise Personen, als Christen gegenüber der scheinbaren Ungerechtigkeit da draußen leben? Und so wollen wir uns nun dem dritten und letzten Punkt widmen. Wie sollen wir mit dem Genuss in dieser Welt umzugehen? Das ist der dritte Punkt. Erfreue dich an dem Guten. Erfreue dich an dem Guten. Geschwister, liebe Brüder und Schwestern, selbst wenn wir wissen, und das ist der Punkt, selbst wenn wir wissen, Gott wird eines Tages richten, die Ungerechtigkeit strafen, leben wir immer noch in der Welt. Wir leben teilweise unter einer gottlosen Regierung. Wir werden bedrückt. Wir sehen all die Ungerechtigkeit. Und es lässt uns als Menschen, auch als Christen, nicht kalt. Es beeinflusst uns. Und Salomo will uns nun in den nächsten Versen aufzeigen, einen Weg nennen, wie wir inmitten von all diesen Schwierigkeiten einen Weg finden können, das Balsam für unsere Seele ist. Er fasst in Vers 14 zunächst zusammen, was er gesagt hat. Es ist eine Eitelkeit, die auf der Erde geschieht, dass es Gerechte gibt, denen nach dem Tun der Gottlosen widerfährt, und dass es Gottlose gibt, denen nach dem Tun der Gerechten widerfährt. Ich sagte, dass auch das Eitelkeit sei. Also er fasst zusammen, was er zuerst sagte. Es ist total krank. Es ist total krank. dass es Menschen, die das Gute tun, schlecht geht, dass sie bestraft werden. Und Menschen, die das Böse tun, dass sie belohnt werden und gelobt werden. Total krank, dass unzählige Christen, die ein gutes und frommes und heiliges Leben führen, gefoltert und getötet werden, wobei gottlose Menschen ein gutes Leben führen können. Wie sollen wir damit umgehen? Salomo kommt zu einem Schluss, zu dem er schon immer wieder kam in seinem Buch, Vers 15. Und ich pries die Freude, weil es für den Menschen nichts Besseres unter der Sonne gibt, als zu essen und zu trinken und sich zu freuen. Und dies wird ihm begleiten bei seiner Mühe die Tage seines Lebens hindurch, die Gott ihm unter der Sonne gegeben hat. Salomo kommt zum fünften Mal in diesem Buch zu der Schlussfolgerung, dass der Mensch inmitten einer sündigen Welt das Gute aus Gottes Hand nehmen und genießen soll. Im Kontext dieses Kapitels will Salomo uns also sagen, dass es absolut frustrierend und absolut deprimierend ist, dass du die richterlichen Entscheidungen und die Zeiten nicht beeinflussen kannst. Es ist absolut frustrierend zu beobachten, dass es den Gottlosen gut geht und den Gerechten schlecht geht. Es ist frustrierend und entmutigend, wenn du in die Welt schaust und darauf achtest, wie die Gottlosigkeit zunimmt. Und eben weil das alles so frustrierend ist, sagt Salomo, gönn dir mal ein gutes Essen. Gönn dir mal ein kühles Getränk. Und freu dich einfach mal. Freu dich. An was? An allem. Freu dich an deiner Frau. Erfreu dich an deinen Kindern. Erfreu dich an den Sonnenstrahlen. Erfreu dich an den Blüten, die jetzt aufkommen. Erfreu dich einfach mal an den guten Dingen. Denk nicht so viel nach über all das Kaputte da draußen. Weil es ist kaputt. Und es ist krank. Wieso? Wegen der Sünde. Salomo hat uns schon aufgezeigt, Hebel, Nichtigkeit über Nichtigkeiten. Durch den Fall Adams kam all das, der Chaos in diese Welt. Und es ist verdreht, es ist kopfüber. Das Gute wird schlecht und das Schlechte wird gut genannt. Es ist kaputt da draußen. Aber häng dich nicht so sehr da rein. Sondern nimm mal Abstand davon. Und genieß einfach mal das Gute, was Gott dir gegeben hat. Nun, wir sind auf diese Schlussfolgerung bereits mehrfach eingegangen. Deswegen möchte ich nicht so sehr in die Tiefe jetzt gehen. Die Anwendung gilt, genießt heute Abend ein gutes Essen und ein gutes Getränk. Denkt nicht so viel nach über das Leid da draußen. Ich möchte aber diese Anwendung etwas vergeistlichen. Salomo sagt hier, es gibt nichts Besseres, als zu essen und zu trinken und sich zu erfreuen. Ich möchte euch noch etwas mehr deprimieren. Selbst das gute Essen, selbst die guten Getränke und selbst die Freude wären nur ganz kurz. Sie wären nur ganz kurz, weil es irdisches Essen, irdisches Wasser und irdische Freude ist. Es gibt aber eine geistliche Speise. Es gibt einen geistlichen Trank und es gibt eine geistliche Freude, die du empfangen kannst, die nicht nur kurz währt, sondern die währt bis in alle Ewigkeit. Und ich möchte hier eine Vergeistlichung machen. Wie kannst du als Christ, als weiser Mensch nun mit all dem Leid und Chaos da draußen umgehen? Ja, ess und trink, genieße das Gute, aber ess und trink auch von Christus. Denn die Bibel sagt uns ganz klar, dass Jesus Christus ein geistlicher Trank ist. 1. Korinther 10, Vers 4. Die Bibel sagt uns ganz klar, dass Jesus Christus das Brot des Lebens ist, das vom Himmel kam. Johannes Kapitel 6, Vers 51. Jesus ist die geistliche Speise. Jesus ist der geistliche Trank und in Jesus Christus findest du eine Freude, die dir inmitten des größten Leides immer noch bewahrt bleibt. Und darum geht es, Geschwister. Such Christus und lass dich von ihm tränken. Esse ihn, geistlich gesehen. Das heißt, hab Gemeinschaft mit ihm. Lass dich füllen mit ihm und er wird dir eine bleibende und konstante Freude geben, von der Daniel letzte Woche in Philipper Kapitel 4 gesprochen hat. Geschwister, wenn wir ein gutes Steak und ein kaltes Glas Cola oder vielleicht auch ein Glas Wein mehr lieben als das Brot des Lebens und das Wasser des Lebens, dann haben wir etwas nicht begriffen. Dann weiß ich nicht, ob wir Christen sind. Hast du Verlangen nach diesem Brot des Lebens? Hast du Verlangen nach diesem Wasser des Lebens mehr als nach jeder irdischen Freude? Lass uns von Salomo hier lernen. Und lass uns auf das schauen, was droben ist, wie es Paulus sagt in Kolosser Kapitel 3. Das wird uns Speise geben, das wird uns erfüllen, das wird uns Trost geben, das wird uns Ruhe geben inmitten einer gottlosen Welt. Und so möchte ich diese Predigt schließen, indem ich das Gesagte zusammenfasse. Wir haben drei Bereiche gesehen, wie wir als Christen darin leben sollen. Der erste Bereich ist, lebe als treuer und loyaler Bürger gegenüber deiner Regierung. Akzeptiere ihre Entscheidungen und lehne dich nicht gegen sie auf, sofern dies nicht sie dich zur Sünde verleitet. Dann zweitens, schau auf das Ende des Gottlosen und sei dir im Klaren, dass Gott eines Tages alles unter ein Gericht bringen wird. Achte du also darauf, in der Furcht Gottes zuzunehmen, damit es dir wohler geht. Und schließlich, genieße das Gute und erfreue dich an allem Guten in dieser Welt. Aber denke daran, dass das kostbarste und schönste Gut Jesus Christus selbst ist. Werde von ihm erfüllt, genieße ihn, erfreue dich an ihm und diese Freude wird dir Ruhe in allen Bereichen deines Lebens geben. Amen.